Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Telestammtisch. Wir besprechen heute die Serie Friedefeld. Und falls jetzt irgendwer denkt, das ist irgendwie eine Doku über irgendeinen Bauernhof in Deutschland, dann nein, tatsächlich geht es um eine animierte Sitcom-Serie. Und wir, das ist die gute MJ.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, der Kenny. Und wir reden da jetzt ein bisschen drüber. Und das Ding ist, ich habe es nicht gesehen, ich bin bloß zum Moderieren hier, aber die gute MJ hat sich die ganze Serie reingezogen und fasst uns jetzt mal zusammen, worum es da eigentlich geht.
Ja.
Bitteschön.
Ja, gerne. Genau, Friedefeld ist eine Animated Sitcom für Erwachsene und es geht um die drei erwachsenen und völlig unterschiedlichen Halbgeschwister Paul, Barbie und Ludwig. Ja, und wie sie sich so durch ihr Leben manövrieren. Das ist eigentlich so die Base. Die Serie hat eine gute Absurditätsgrundlage, denn Vater Gerd hat am gleichen Tag mit drei unterschiedlichen Frauen gepimpert, ohne sich bewiesenermaßen um die Verhütung gekümmert zu haben. Und somit sind drei Kinder entstanden, die auch alle noch am gleichen Tag zur Welt kamen. Damit steigt man so ein. Und dann, geht's los.
Tatsächlich eine sehr geile Grundlage. Also das gibt Humor.
Ja, ja.
Zu wissen, dass irgendein Typ drei verschiedene Frauen zur gleichen Zeit geschwängert hat oder ungefähr zur gleichen Zeit, dass die alle drei zur gleichen Zeit auf die Welt kommen, wo sie dann quasi alle Halbzwillinge sind. Das ist echt, die Idee ist gut.
Das ist fresh. Würde ich sagen. Und vor allem, weil er, und er heißt Gerd. Ich find's mega, dass er Gerd heißt und er sieht halt aus wie, der hat so zurückgegelte Haare, eine Brille, der sieht so ein bisschen aus wie ein gealterter aus Blankenese. Also hat halt echt so ein, ja. Und vor allem ist er die Personifizierung des reinen Narzissmus und er fordert und zerrt immer so an seinen Kindern. Er ist nur eine Randfigur, aber er taucht halt echt regelmäßig auf, im Gegensatz zu den drei verschiedenen Müttern, die nur erwähnt, aber niemals vorkommen. Und er möchte dann immer so seine eigenen Wünsche und Pläne durchsetzen. Und das hat wiederum auch Auswirkungen auf gewisse Handlungsstränge. Ja, also das ist schon sehr unterhaltsam, was sie sich da einfallen lassen. Denn alle drei Kinder haben halt auch narzisstische Attribute, die ihnen dann selber halt auch im Weg stehen.
Okay, alles klar. Gehen wir mal nochmal zu der Serie allgemein zurück. Was würdest du sagen, was für ein Genre ist diese Serie? Weil steht da Sitcom, heißt, bei Sitcom ist für mich, das ist so humorvoll, aber es gibt ja verschiedene Arten von Sitcoms. Manche sind halt eher nur albern und witzig, manche sind halt sehr dramatisch, manche sind mehr Rom-Com-mäßig, also mehr Liebe, also wo es sehr viel um Liebe und Beziehungen geht. Wo befinden wir uns hier?
Ja, ich würde schon sagen, dass es eine satirische Sitcom ist. Also selbst wenn es romantische Züge hat, fällt das nicht so ins Gewicht. Also es ist wirklich es geht so in Richtung Simpsons, in Richtung, es ist nicht so bissig wie Family Guy, das nicht, aber es ist schon auch gesellschaftskritisch, das auf jeden Fall. Ich finde halt, sie haben sehr gute Ansätze, aber sie sind noch nicht bissig genug.
Das heißt also jetzt nicht so krass schwarzen Humormäßig, also das heißt, die hauen jetzt nicht übelst unter die Gürtellinie, sondern eher so sacht?
Ja, ja, also Family Guy ist dagegen natürlich, also Family Guy wäre, wenn das so in die Richtung Family Guy gehen würde, dann wäre es halt richtig bitter und böse. Das ist es nicht, aber es gibt da zum Beispiel einen ganz, ganz, ganz coolen satirischen Quervergleich mit VW. Und zwar arbeitet die eine Hauptfigur Barbie als CEO für die Giesel AG. Und das ist halt eigentlich VW. Und muss aufgrund des Abgasskandals jetzt das Image wieder neu polieren. Und
oh.
Ja, genau. Und was sie sich da haben einfallen lassen, das ist schon cool. Also das hat schon Spaß gemacht, die Gags.
Okay. Er sagst, okay, popkulturell sind Anspielungen. Wie alt muss ich denn sein, um die Serie zu verstehen? Sind da irgendwelche Sachen drinne, die, sage ich jetzt mal, irgendwelche Anspielungen auf, sagen wir jetzt mal, Streamer, Musiker oder Musikgenres oder sowas? Also muss man irgendwie in einen gewissen Bezug zu irgendwelchen Sparten halt haben, um das zu verstehen? Oder wie sieht's aus?
Oh, ich glaube, die decken eigentlich eine ganz große Altersklasse ab. Ich würde sagen, so Spaß hat man wahrscheinlich erst ab 18, weil ich glaube unter 16 oder unter 18 ist das vielleicht manchmal auch ein bisschen zu träge und vielleicht auch nicht dynamisch genug. Jedenfalls nicht so, wenn ich das sehe, was meine Tochter sich so oder was meine Tochter lustig findet, und die ist 13. Es gibt zum Beispiel eine Folge, wo es um eine Convention geht, wo die sich verkleiden und auf eine Convention gehen, und ich glaube, ja, da ist man gut geparkt von 18 aufwärts bis 41. Und das ist ein Scherz, natürlich kann man auch älter sein und die Serie gucken. Ich hoffe, dass viele Leute die Serie gucken können und es also zumindest mal ausprobieren. Weil ich fand es mutig, ich finde es cool, dass sie es auf die Beine gestellt haben. Ich wünsche mir ein deutsches South Park. Ich hoffe, sie hauen tatsächlich, sollte es eine zweite Staffel gehen, da nochmal mehr eine Schippe drauf.
Ja gut, aber South Park ist nun humormäßig wirklich sehr derbe manchmal. Also das heißt, derbe halt wirklich sehr Finger in die Wunde.
Mm, ja.
Manchmal auch ziemlich dreckig, schwarzer Humor.
Ja, aber
das ist dann schon wieder ein bisschen höher, ja, vom Level, ne? Das ist ja nicht mehr Simpsons.
Nein, das stimmt. Das meine ich ja auch. Das ist es auch nicht. Aber ich finde, was sie da mit VW veranstalten, das geht schon mal in die Richtung, die weh tut. Denn VW hat ja eigentlich hier in Deutschland überhaupt nichts davon getragen. Und ich finde, in der Serie gehen sie da schon moralisch ins Gericht. Und das finde ich gut. Ich finde, Adult Animation, auch in Deutschland, soll eine neue Satirebühne bieten, damit man Gesellschaftskritik gut verpacken kann. Also dafür ist sie da. Ich finde, diese ganzen Animated-Serien oder Adult-Animated-Serien sind eher dazu da, dass es uns spiegelt und unsere Gesellschaft spiegelt. Und da wünsche ich mir einfach, dass sie noch ein bisschen herber werden in manchen Themen. Wenn es dann dazu kommt, dass es eine zweite Staffel gibt, ne? Das weiß man ja, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob das in Planung ist. Aber ich sage so, nach 10 Folgen sind Handlungsstränge natürlich soweit auch vorangetrieben, dass sie zu einem Ende kommen oder zu einem Abschluss kommen, aber trotzdem haben sie sich so ein bisschen Cliffhanger behalten. Das kann ich jetzt schon mal so sagen.
Gehen wir mal noch zum Thema Optik. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, weil ich habe nichts dazu gesehen. Ich habe bloß ein paar Bilder, und von denen kann ich sagen, dass es optisch so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus typisch Andy vom Farbpalettenschema her, Rick and Morty von den Zügen der Person, und dann hast du noch gesagt, so ein bisschen BoJack Horseman drin.
Ja, also der limitierte Animationsstil ist definitiv für mich auf jeden Fall an BoJack Horseman angelehnt, denn Rick and Morty ist schon viel zu expressiv und auch typisch Andy für mich auch letztendlich. Da sind sie schon limitiert. Also das Ganze lebt eher so vom Inhalt. Ne? Also animationsmäßig ist das jetzt hier nicht der Kracher.
Würdest du dir wünschen, dass es besser animiert ist, oder sagst du, das ist für die Art und Weise der Erzählung vollkommen ausreichend?
Das ist absolut ausreichend, weil sie halt alle, wie gesagt, sehr wohlstandssatt sind, sie sind narzisstisch, sie sind auf ihre Art und Weise alle ein bisschen träge. Also ich finde, das wirkt alles sehr stimmig. Es ist jetzt nicht vom Character Design her das the most appealing, das gebe ich zu, aber das stört mich nicht. Das hat mich bei BoJack Horseman auch nicht gestört.
Ich mache mir gerade ein bisschen Sorge, weil Nummer eins, es ist eine deutsche Produktion, und da ist es bei Humor immer so, da ist man bei Humor immer sehr vorsichtig. Man geht nie den Schritt weiter und sagt, ey, wir machen jetzt mal den Humor ein bisschen derber, und haben dann Angst, dass es dann deswegen so viel negatives Feedback gibt oder die Leute es nicht lustig finden.
Ja, genau.
Das ist so ein Ding in Deutschland mit humormäßig. Dann habe ich ein bisschen Angst, dass es halt wegen der Optik, dass es so wie so ein, wir springen auf die Welle auf, überall sind animierte Erwachsenenserien, egal ob es jetzt Simpsons, South Park, Family Guy und so weiter ist, oder BoJack Horseman, Bob's Burger, die Palette ist mittlerweile ja endlos.
Ah, Bob's Burger, stimmt, entschuldige, Bob's Burger kommt auch dem ganz gut entgegen, tatsächlich. Also so zumindest vom Animated, von dem Look, tatsächlich.
Okay, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Dieses Thema ist jetzt nicht neu, das ist nicht erst in den letzten Jahren entstanden, sondern, also wenn du mal Simpsons zurückblickst, wie lange es die schon gibt,
ja,
das ist ja quasi der Urvater dieser ganzen Geschichte,
ja,
aber sag mal, in den letzten 10, 20 Jahren ist das ja für junge Erwachsene wie mich ein Thema von Alltag, ne? Also South Park, Family Guy, gibt's alles schon so lange, und ich habe das Gefühl, dass die ARD, es ist ja eine ARD-Produktion, also eine öffentlich-rechtliche Produktion, jetzt aus ihrem Winterschlaf wie immer rauskommt und denkt so, ja, wir machen jetzt auch mal mit, die wollen jetzt auch mal ein bisschen cool sein. Und da habe ich halt Angst, dass die das einfach nur so machen, weil ist gerade in, aber die machen es nicht richtig, sondern die machen es halt nur so wie, ja, ist gerade irgendwie Thema, hier macht mal.
Ja.
Und das ist halt nur so dass es so sachte angefasst wird, so im Sinne von, ja, wir wollen niemandem wehtun, die wollen es mal probieren, mal gucken, wie es funktioniert. Was ich auch dann als Grund nehmen würde, warum es nicht so viel Werbung dafür gibt, weil wenn sie jetzt übelst Werbung machen, gibt es eine große Erwartungshaltung und dann gucken es die Leute und alle sind enttäuscht, weil die Erwartung nicht getroffen wird.
Hm.
Und lieber dann sagen, wir machen ein bisschen weniger Werbung und wenn es ein paar Leute gut finden, wird drüber geredet. Davor habe ich ein bisschen Angst. Kannst du mir die Angst nehmen oder habe ich da irgendwie ein bisschen recht?
Also ich glaube natürlich, dass sie sich danach orientieren und sehen, okay, was weiß ich, auf Netflix und auf den ganzen anderen Streaming-Diensten fährt das gerade eine ganz gute Welle und da kann man mal gucken, ob man das, ja, im deutschen Raum gesetzt auch da was rausholen kann. Tatsächlich finde ich das gar nicht schlecht, sich danach zu orientieren, denn all diese Serien, die wir streamingmäßig sehen, sind ja eher aus dem amerikanisch-britischen Blickwinkel. Und diese Themen, auch wenn wir sie verstehen und sie lustig finden und uns damit irgendwie befassen können, sind nicht aus unserer Kultur oder aus unserem momentanen Querschnitt. Und daher, selbst wenn, finde ich das gar nicht eine Kritik, die dagegen oder ein Argument, das was dagegen sprechen sollte, zu sagen, wir versuchen jetzt auch eine Adult Animation auf die Beine zu stellen, die uns auch einfach nochmal kritisch unsere Lebensweise, unsere Einstellung, unsere Gesellschaft kritisch beleuchtet. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das dagegen spricht. Tatsächlich habe ich schon das Gefühl, dass sie bei manchen Satire-Einlagen drauf bestanden haben und das durchgezogen haben, wie eben mit dem VW und Giesel AG-Vergleich. Bei anderen Sachen, ja, kann es durchaus sein, dass sie das abgeschwächt haben. Aber das weiß ich jetzt tatsächlich. Es fühlt sich tatsächlich manchmal so an, als wenn sie, ja, als wenn das alles ein bisschen runtergefahren ist. Aber da weiß ich eben nicht, ob das nicht auch am Drehbuch lag, ne? Ob das so von den Handlungssträngen halt sich entwickelt hat. Hab auch noch nicht so ganz für mich raus empfunden, ob sie eher in die BoJack Horseman-Richtung gehen wollen, indem sie halt versuchen, da eine Dramaserie zu etablieren, oder ob sie bei der Sitcom und bei der Gewichtung Sitcom bleiben möchten. Das habe ich jetzt bis zum Ende nicht so ganz, das kann ich dir nicht sagen. Ich, wie gesagt, hoffe, sie bleiben beim gesellschaftskritischen Humor, denn ich denke, das brauchen wir.
Wir haben ja nun dementsprechend eine deutsche Serie, die wird natürlich auch sicherlich von deutschen Stimmen begleitet, von Synchronsprechern, Synchronschauspielern und so weiter. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben, die drei Synchronstimmen von den drei Halbzwillingen, gesprochen von David Cross, Jacqueline Bell und Phil Laude. Letzteres kennt man von ehemals Waititi, kommt hier und da überall mal vor. Ich glaube, den kennt mittlerweile irgendwie jeder, egal aus welchen Produktionen, der ist irgendwie überall zu sehen. Die anderen beiden sind auch erfahrene Menschen, die auf Bühnen stehen oder auch vor Kameras. Wie hat's dir gefallen von der Synchro her, von den Stimmen? Passend, gut, schlecht?
Gut, ja, passend. Nee, absolut passend. Ich glaube, ich weiß jetzt leider nicht, wer den Ludwig spricht, also der den Überlebens- oder Lebenskünstler darstellt, der so ein Lotterleben führt und sich da immer so durchmanövriert. Aber der war auch sehr stark. Der war ganz gut. Also nee, die haben mich alle abgeholt. Ich fand die alle super.
Okay.
Ist ja auch tatsächlich so, man hat ja keine amerikanische Vorlage, weißt du, was ich meine? Also kannst ja
jetzt tatsächlich nicht. Würde mich jetzt hier der Produktionshintergrund interessieren. Wenn jetzt eine amerikanische Serie rauskommt, wird ja mal erst irgendwo ein Sprecher in eine Kabine gestellt, dann quatschen die da irgendwas ins Mikro und dann wird ja über die Audiospur das drüber animiert, damit es passt. Wir Deutschen machen es ja anders. Mhm. Wir kriegen das Bildmaterial aus irgendwo her und dann holen wir unsere berühmten Synchronsprecher ran, die wir alle kennen, die alle fünfmal sprechen und die synchronisieren halt drüber. Hier haben wir den Vorteil, wir haben eine deutsche Produktion. Haben die das erst eingesprochen und drüber animiert?
Ja.
Das bestimmt denke ich mir auch. Aber da würde mich das Making-of interessieren tatsächlich. Weil es mal aus einer deutschen Sicht mal kommt.
Absolut. Und weißt du was? Auch das wäre halt Footage, was sie in die ARD-Mediathek stellen könnten. Weil ich glaube, das interessiert Leute auch.
Ja, tatsächlich. Glaube ich auch.
Also, liebe ARD, stellt doch mal Making-of-Material rein. Und mach mal ein bisschen mehr Werbetrommel jetzt dafür. Denn Ja, das wäre doch schade, wenn das einfach in der Versenkung irgendwie abdriftet. Denn das klingt, also wie du ja auch schon selber gesagt hast, beim Lesen denkst du dir so, ach ja, das klingt eigentlich total lustig, also komisch, absurd. Da kann man ja eigentlich mal reinschauen und gucken, wie sich das so anfühlt und wie sich das so entspinnt. Und ja, es war jetzt nicht so, als hätte ich gesagt, oh, ich habe da meine Zeit verplempert. Das nicht. Es gab starke Folgen, es gab nicht so starke Folgen, aber mir kam jetzt nie irgendwie so das Gefühl auf, oder bei mir kam nicht das Gefühl auf, wo ich sagte, okay, nee, also ich muss jetzt hier abbrechen, denn das ist alles Nonsens und irgendwie tut das alles weh, was ich mir da anschaue. Also das gab's ja nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja auch, wie habe ich das selber gesagt, emotional gefärbt. Mhm. Denn ich komme ja aus der Animation und ich habe mich einfach sehr, sehr, sehr gefreut, dass es das gibt, dass es jetzt eine Animated Sitcom gibt, weil die Animation oder die Animationsbranche in Deutschland und der gesellschaftliche Blick darauf, ja, also das landet einfach ganz oft in der Kinderzimmerecke. Und Animation kann so viel mehr, vor allem Gesellschaftskritik. Daher darf das darf wehtun. Das darf durchaus wehtun, dazu zu gucken. Deswegen bin ich dafür, dass das alles noch ein bisschen derber wird, was wir dann hoffentlich in der Fortsetzung sehen, wenn es die gibt. Schönen Gruß an, wer war das nochmal?
Alfonso Maestro und Tillmann Orion Bremer.
Gut, der Gruß geht raus an Alfonso. Und alle Drehbuchautoren, die da mitgewirkt haben, legt noch mal eins drauf. Bitte, bitte, bitte.
Gut, alles klar. Können wir mal noch so Zusammenfassung Stärken, Schwächen? Also was fandst du an der Serie gut, was fandst du nicht gut?
Ja, also mein Fazit ist, dass man da auf jeden Fall reinschauen kann. Das tut nicht weh. Das ist jetzt kein Binge-Watching-Material. Es hat auch seine Schwächen. Manche Handlungsstränge versumpfen so ein bisschen oder sind nicht so stark ausgeprägt, dass sie den Hauptplot unterstützen, sondern manchmal hatte ich das Gefühl, okay, die versacken so ein bisschen, anstatt den zu unterfüttern. Aber ja, manche satirischen Querverweise sind sehr gut. Da habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Dass die drei aufgrund ihrer narzisstischen Attribute ja wenig Eigenantrieb haben. Wenn man es guckt, wird man das, glaube ich, selber feststellen. Also, dass sie sich selber natürlich auch so ein bisschen im Weg stehen. Ja, macht das manchem so ein bisschen träge, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass man dem mal eine Chance geben kann und das in der ARD-Mediathek mal aufrufen darf, um da mal reinzuschnuppern.
Okay, Schwächen? Was fandst du richtig schlecht? Was fandst du nicht gut? Oder was könnte man besser machen, außer jetzt vielleicht den Humor noch ein bisschen derber machen?
Die Schwäche, finde ich, ist manchmal, dass ein Handlungsstrang versandet, indem er für die Folge halt aufgegriffen wird und dann einfach nur so ein Beiwerk ist, ohne dass er eigentlich dem Charakter zu seiner Entwicklung weitergeholfen hat. Und dann ist es einfach nur so ein, wie ich schon sagte, so ein Füllwerk. Und dann denkst du dir so, ja, okay, aber was war jetzt die Relevanz dieses Handlungsstranges? Aber ja, alle drei müssen ja auch immer in der Folge irgendwas zu tun haben. Ne? Also daher. Was ich cool fand, war eben, wenn es richtig bissig wurde. Also Vater Gerd ist da immer eine sehr willkommene Randfigur. Der hatte jetzt zum Beispiel dann gegen Ende der Staffel, wollte der seine Vaterqualitäten nochmal irgendwie wissen und wollte den Kontakt zu seinen Kindern nochmal aufleben lassen. Und die sind aber nie ans Telefon gegangen, wohlwissend nicht ans Telefon gegangen. Und dann ließ er die halt immer kidnappen. Also ganz, aber auch wirklich so ganz düster. Also die wurden dann einfach verschleppt und überwältigt und wurden dann einfach immer an den Esstisch gesetzt. Und Vater Gerd hat dann gesagt, ja, ich wollte euch doch mal zum Kaffee einladen. Also, ne, so diese, es ist schon auch dunkler Humor dabei, gerade um diese Vater-Kinder-Beziehung zu zeigen, wie, also die nicht vorhanden ist, aber er eben so narzisstisch ist, dass er glaubt, er hätte da irgendwie einen Anspruch drauf oder er macht einfach so sein Ding und die müssen dann ziehen. Und das geht auch so weit, dass er Barbie irgendwann mal dazu nötigen will, einen Scheich zu heiraten, den er hat einfliegen lassen, weil er jetzt denkt, er hätte jetzt gerne Enkelkinder. Und Und Barbie ist die Einzige, die jetzt Enkelkinder kriegen könnte. Aber, ach so, ja. Nur Barbie ist lesbisch und Barbie hat null Interesse daran, natürlich. Weil sie auch vom Charakter her so nicht steht. Und er sagt dann, ach ja, stimmt ja, du und deine lesbische Phase. Das ist dann so. Also, der ist, das ist schon ganz cool, wenn die aufeinandertreffen. Wenn Vater und Kinder aufeinandertreffen, dann wird das auch, wird das schön bissig. Also, das waren Stärken. Und ja, wie gesagt, Schwächen waren halt dazwischen, dass man so manchmal das Gefühl hat, okay, man versucht, wie du schon sagtest, man versucht da jetzt irgendwie was anzurollen oder man versucht da jetzt vielleicht auch manche Sachen eben abzusoften und die könnten vielleicht ein bisschen stärker sein und naja, aber ich glaube, es gibt mit Paul und seinem Love Interest den chronologischsten Strang, Handlungsstrang, aber alle anderen, ja, also Ludwig ist immer nur so wie eine Art Sidekick, der dann irgendwie immer wieder rein und raus geht und Barbie ist halt mit ihrem Giesel-Chefposten beschäftigt und versucht da den Machterhalt sozusagen.
Also ich würde allgemein noch fragen, also das sind ja die drei Personen, die drei Kinder, die drei Halbzwillinge.
Mhm.
Treffen die eigentlich in dieser Handlung aufeinander? Oder sind das drei separate Handlungsstränge, die immer separat stattfinden, immer so in einer Folge eins? Oder treffen die alle aufeinander? Oder sind alle drei Handlungsstränge immer in einer Folge verwurstelt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also das ist das, was, glaube ich, Simpsons stärker macht, dass gewisse Handlungsstränge anfangen und dann am Ende zu einem Hauptstrang zusammenlaufen und das abrunden. Aber das meine ich, das schaffen die Folgen nicht immer. Also in jeder Folge sind alle drei Charaktere mit ihren Handlungssträngen vertreten, natürlich in unterschiedlicher Gewichtung. Aber das meine ich halt, das ist für mich eine Schwäche, dass diese drei Handlungsstränge nicht immer ineinander laufen und einen Hauptstrang bilden. Und dann, wie gesagt, versandet der ein oder andere dann eben nebenbei. Das sind 10 Folgen. Ich könnte dir jetzt von 3 Folgen erzählen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Und alle anderen sind halt schwammig.
Das ist aber auch schade, wenn ich mal jetzt überlege. Ich meine, ich verstehe ja, wenn eine Serie wie One Piece, nehmen wir mal jetzt die 1000 Folgen hat, irgendwo dazwischen Filler-Folgen hat, um den Handlungsstrang von einem Haupthandlungsstrang zum nächsten überzuleiten, das ist ja vollkommen okay. Aber dann hast du halt 1000 Folgen, davon sind halt vielleicht 20, 30, 40 Folgen Filler-Folgen oder maximal 10%. Mhm. Aber wenn ich halt so eine Serie, die nur 10 Folgen hat, schon gefühlt 7 Filler-Folgen hat, spricht das jetzt nicht gerade Bände von Qualität und Freude.
Und wie gesagt, mir sind da jetzt irgendwie 3 Folgen noch im Gedächtnis geblieben, die ich gut fand oder wo ich sage, oh ja, das war gut gepusht. Aber ja, vielleicht haben die sich auch einfach versucht auszuprobieren, ne?
Gib mir nochmal ein kurzes Fazit und dann bringen wir das zu Ende. Los.
Mein Fazit ist, dass Friede Feld eine Animated Sitcom ist, in die man durchaus mal reinschauen kann. Es ist kein Binge-Watching-Material, wie erwähnt. Hat auch so seine Schwächen und manche Folgen dümpeln eher, als dass sie wirklich glänzen. Aber ich finde, für so manchen satirischen Lattenzaun lohnt es sich, da reinzuschauen. Und ich hoffe, dass es eine zweite Staffel geben wird, weil dann gucke ich auf jeden Fall mal rein und gucke, in welche Richtung das weitergeht. Aber bitte mit einer Schippe Bissigkeit obendrauf. Noch mehr.
Sehr gut.
Das ist mein Fazit.
Friedefeld, liebe Menschen da draußen, startet am Freitag, den 22.03.24, also dieses Jahr, in der ARD-Mediathek, das heißt quasi kostenlos. Es sind insgesamt 10 Folgen mit einer Lauflänge von 25 Minuten pro Folge. Das heißt, wir kommen auf 250 Minuten ungefähr, also 4 Stunden. Theoretisch 4 Stunden kann man gut binge-watchen, wenn du jetzt aber sagst, naja, lässt sich nicht so gut binge-watchen, weil aus Gründen, dann ist das so. Mal gucken, ob sich das gut weggucken lässt. Ich bin gespannt. Immerhin kostenlos für euch alle, frei bezahlt von eurer geliebten GEZ. Wünsche ich euch viel Spaß bei Friedefeld. Und wir kommen zum Ende. Ich verabschiede mich, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und das letzte Wort gebe ich der lieben MJ.
Ich sage einfach nur danke fürs Zuhören, danke an dich, Kenny, und bis zum nächsten Mal.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.